Guten Morgen, ihr liebe Geschwister. Ich habe mich so gefreut, wieder bei euch zu sein heute Morgen. Es waren so viele liebe Begegnungen, die ich schon haben durfte. Dankeschön für die freundliche, herzliche Aufnahme. Ich habe auch gehört, dass ihr diese Woche wieder in der Gebetsgemeinschaft für meine Frau gebetet habt. Danke. Vielleicht ganz kurz zu meiner Renate. Damit ihr Bescheid wisst, im März vergangenen Jahres wurde sie austherapiert, weil die Metastasen in der Lunge überhand nahmen und sie so eine seltene Krebsart hat, wo es keine Chemotherapie gibt. Das heißt, die Chemotherapie, die man machen könnte, wäre eine ganz harte, mit der Hoffnung, dass vielleicht man das nochmal zum Stoppen bekommt, aber die Nebenwirkungen wären erheblich. Also sie hätte einen starken Verlust an Lebensqualität gehabt. Und so wie sie das auch selbst erlebt hat, Gott hat eine Tür zugeschlagen. Die Tür zur Medizin, zu den Ärzten. Und wir merkten dann auch, dass wir doch die Ärzte als unsere Herren ansahen, die über unser Leben und Tod entscheiden und man alles tut, was sie einem sagen, wo man noch ein Stückchen mit dem Leben bekommen kann. Und Gott tat uns aber eine weitere Tür auf, nämlich über Gideon-Brüder, die uns hinwiesen, dass es auch noch alternative Verfahren gibt. Und wir haben das angenommen, wir haben uns darum gekümmert, was es da also gibt und wie ihr seht, geht es meiner Renate gut. Ja, also Gott hat uns da wirklich einen neuen Weg gezeigt. Ja, als Evo mich ansprach, ob ich heute diesen Predigtdienst übernehmen könnte, hat er auch gesagt, du musst noch was von den Gideons erzählen. Okay, also ein paar Geschichten hat man immer auf Lager. Die Gideon aber ist ja allen bekannt oder ist jemand hier, der das nicht kennt? Na, okay, super. Also, ich möchte anfangen mit einem Erlebnis, was wir erst vor, ich weiß nicht, 3-4 Wochen hatten. Wir gingen nachmittags, es war Sonnenschein, über den Schulhof bei uns am Domhof, da in Mehlem. Und da stand so eine Gruppe junger Burschen da unten, so 15, 16, 17 Jahre alt und ja, sprachen sehr, sehr laut, das schallte über den ganzen Schulhof in diesem sogenannten Kanackendeutsch, ja. Und wir kamen dann noch runter und da sagte meine Renate zu mir, denen sollte man jetzt eine Bibel schenken. Auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen, denen eine Bibel zu schenken. Aber wie das so ist, ich habe halt eine dabei gehabt und dachte, okay, probierst du es aus, ne. Kam also runter, wir blieben stehen vor den jungen Männern und die merkten, dass wir sie anguckten und drehten sich um zu uns und sagten, ist was? Sag ich, ja, ich möchte Ihnen euch etwas schenken. Ich habe etwas dabei. Eine kleine Bibel. Nee, will ich nicht. Nee. Also direkt in einigen Ablehnungen. Da kommt einer vor und sagt, ich möchte eine. Ganz stolz. Habe ich dem eine gegeben? Und ich merkte, das machte Eindruck auf die anderen. Sagt ein anderer, ich hätte auch gerne eine. Zum Glück habe ich zwei eingesteckt. Habe ich dem auch eine gegeben. Und wir gingen weiter und es war Ruhe auf dem Schulhof. Wir merkten, die guckten da rein. Ne? Das hat die beeindruckt. Also wenn ihr was mit Gott erleben wollt, werdet Gideons. Ja. Also was wir immer gerne machen, wobei es halt durch diese Ernährungsumstellung, was wir kaum noch wahrnehmen, aber letzten November hatten wir es nochmal getan, an meinem Geburtstag, da gingen wir nochmal essen. Und Renate ist halt da sehr eingeschränkt mit dem, was sie zurzeit einnehmen kann. Aber dann ist es bei mir üblich, dass ich dann der Bedienung am Ende eine kleine Bibel schenke. Ne? Lege ich ihr noch Essen, 5 oder 10 Euro rein, so, das schenke ich ihr. Und sie sprach dann, ja, das interessiert sie schon sehr, so Glaubensfragen, aber im Moment ist sie mehr so Richtung Buddhismus unterwegs, sie hat da so Mönche kennengelernt, da geht sie auch öfter hin. Das gefällt ihr gut, was die so sagen. sage ich zu ihr, aber wir haben doch einen Heiland, der hat versprochen, dass er alle Tage bei uns ist. Das habe ich noch nicht erlebt, sagt sie da. Also ganz konkret hat die das für sich angenommen, dass der bei mir ist. Sag ich, dann sagen Sie ihm, dass Sie das erleben wollen. Und er wird es bestimmt machen. Das war also eine ganz starke Begegnung dann auch. Ja, also, wer öfter mal ins Restaurant geht, darf ruhig dann eine Bibel weiterschenken, wenn er Gideon ist. Ja, wir durften im letzten Jahr auch unsere Bibelblitz machen hier in Bonn. Haben da, du warst ja dabei, haben da ganz viele Schulen besucht. Wir mussten allerdings meistens draußen vor der Türe stehen. Aber durften doch dann einigen tausend Kindern eine Bibel geben hier in Bonn. Aber vielleicht haben wir nur so 10-20% der Kinder erreicht, die in die Schulen gehen. Also wenn man so draußen vor der Tür steht, ist es für die Kinder auch ein bisschen unangenehm, wenn da Männer stehen, die Bibeln weitergeben. Ja. Die wissen auch nicht richtig, wie sie damit umgehen sollen. Dann haben wir jetzt für unsere arabischen Flüchtlinge 50.000 deutsch-arabische Bibeln gedruckt. Kam gestern die E-Mail vom Gideon-Bund, alle Bibeln sind schon weg. Man bemüht sich um den Druck neuer deutsch-arabischer Bibeln. Also das heißt, die werden richtig aus der Hand gerissen. Da kommen natürlich auch Kosten auf uns zu. Also wer das finanziell unterstützen möchte, ich habe hier so kleine Broschüren über die Gideons. Könnt ihr gerne machen. Dann haben wir in der Voreifel, also das Gebiet Mechernich, Bad Münstereifel, Euskirchen, Zülpich, auch so einen kleinen Bibelblitz gemacht. Und eine Sache, ja, die ging mir da auch recht nah. Wir standen da in einem Schulzentrum in Zülpich und da gab es einen Busparkplatz, wo die Kinder von was weiß ich hergebracht wurden, weil das war halt so ein größeres Schulzentrum mit Gymnasium, Realschule, Hauptschule und sogar Grundschule. Und auf dem Busparkplatz kamen, ich weiß nicht, wie viele zig Busse an, die alle die Kinder dann abholten zum Schulende. Und als dann so die Schüler alle aus dem Schulgelände raus waren, haben wir uns wieder auf dem Busparkplatz versammelt, wo wir auch unsere Autos in der Nähe geparkt hatten. Und da flogen ganz viel zerrissene Bibeln rum. Der ganze Platz war übersät, auch rundherum diese Parkanlagen, die da waren. Und da fingen wir drei Gideons an, die Blätter aufzusammeln, denn wir wollten kein Unrat hinterlassen. Und es standen noch vielleicht so 30, 40 Kinder, eher Jugendliche eigentlich, rum, die noch auf ihre Busse warteten. Und die haben das genau beobachtet, wie wir die Blätter aufsammeln. Die haben sich nicht an der Sammelaktion beteiligt, das war denen zu peinlich. Aber wir merkten auch, dass das denen sehr unangenehm war, dass wir da diese Arbeit machten. Und wir mussten sie sogar auffordern, uns Platz zu machen, weil auch bei ihnen diese Blätter rumflogen. Ja. Und sie gingen dann freundlich zur Seite, ließen uns die Blätter aufheben. Und ein Kind, so im Alter von unserer Enkelin da, so 11, 12 Jahre, meinte dann, helft doch mal mit. Also die Kleine hatte das noch so in Erinnerung, dass man sowas machen sollte eigentlich, mithelfen. Denn sie hatten ja eigentlich als Schüler diesen Unrat verursacht. Oder ein anderer Junge kam rüber zu mir und sagte und nahm diese kleine Bibel an. Und hinten dran kam die Mutter, das gibst du sofort zurück. Ich rief ihr zu, das ist nur eine ganz normale Bibel, die Lutherbibel, also das ist nichts Schlimmes. Nein, ich will das nicht, gib das sofort zurück. Da kam er wieder über die Straße rüber, schaute mich an und sagte, meine Mutter will das nicht. Dann ging er zu seiner Mutter zurück, auf die andere Straßenseite, und dann schaute er mich wieder an und sagte er, Entschuldigung. Das hat mich sehr bewegt. Ja. Also auch solche Dinge erlebt man als Gideon. Aber soweit die Geschichten von den Gideons. Gut. Unser Textwort aus dem Römerbrief ist ja ein bisschen herb erstmal. Ja. Ist nicht so eins, was man als angenehm empfindet, oder? Der Paulus hat ja erstmal in seinem Römerbrief so richtig erklärt, worum es im Evangelium geht. Er hat Kontakt mit der Gemeinde in Rom aufgenommen, die er noch gar nicht kannte, aber es sind Christen. Das wusste er, das sind ja Christen. Eine Gemeinde Jesu in Rom. Und es war noch da zu der Zeit, wo er seine Planungen hatte mit Spanien. Ja, er wollte ja irgendwie nach Spanien kommen, um da auch das Evangelium zu verkünden. Wir wissen, dass der Weg nicht geklappt hat für Paulus. Sein Weg endete in Rom. Aber wahrscheinlich wollte er da die Gemeinde irgendwie auf das richtige Evangelium einstimmen. Und nachdem er das so alles geklärt hat, was unser Fundament ist, des Glaubens, dieser Heiland, dieser Jesus, dieser Erretter, dieser Erlöser, ja, die seine Bedeutung klar gemacht hat, der vom Himmel auf die Erde kam, um uns zu erretten, kommt auf diesen Text. Mir fiel da heute Morgen noch ein Bild ein. Man kann sich das ja nicht vorstellen, was Jesus aufgegeben hat. Und da kam mir ein Gedanke, was ein blasser Gedanke ist und bitte nicht als Aufforderung zu verstehen ist. Stellt euch vor, ich würde sagen, ich gebe mein Zuhause auf, gehe in eine von diesen Turnhallen oder Baracken, die jetzt aufgestellt werden für unsere Flüchtlinge und gebe einer Flüchtlingsfamilie unser Haus, dass die darin wohnen können. Ich wäre nicht bereit dazu, das zu machen, würde ich ja nicht zugeben. Aber Jesus hat viel mehr aufgegeben. Er hat viel mehr aufgegeben. Und er ist in diese elende Welt gekommen. Eine Welt voller Schmerzen, Leid, Krankheit. Ich hätte noch das Glück, dass ich in einer Baracke oder irgendwo unterkäme. Er ist im Stall geboren. Da bringen wir keine Flüchtlinge unter, im Stall. Ja, das hat er aufgegeben. Und das hat Paulus vorausgestellt. Was habt ihr für einen Gott? Was muss der euch lieb haben? Welch eine Liebe, dass ihr alles aufgibt, um euch das Glück zu ermöglichen, das er hatte. Und das ist auch die Prämisse, die er vorausstellt in dem Text. So fängt der Text an. Angesichts des Erbarmens Gottes mit euch. So fängt sein Text an. Nur unter diesem Angesicht, unter diesem Vorzeichen können wir jetzt das verstehen, was er an Aufforderung an die Gemeinde bringt. Der Paulus hatte ja große Erkenntnis. Er war zwar nicht Jünger Jesu während der Lebzeit von Jesus, aber er ist ja von Jesus selbst berufen worden. Er wurde von Jesus selbst unterrichtet. Er war 3 Jahre in der arabischen Wüste. Er hat das ganze Evangelium von Jesus aus erster Hand bekommen. Und er wurde sogar einmal, er spricht davon, dass er entrückt wurde bis in den vierten Himmel. Bis in den vierten Himmel, ich weiß nicht, was das bedeutet, weiß keiner von uns. Und er konnte es auch nicht ausdrücken. Aber ich denke, was er da gesehen hat, an Gewalten, da war das, was hier auf der Erde passiert, für ihn lächerlich. Da konnte er auf jeden Fall sehen, Gott hat alle Fäden in der Hand. Auch jetzt die Fäden mit dem Flüchtlingsströmen, was ja den Politikern total entkleidet und uns allen, wo wir nicht mehr wissen, wie es weitergeht, was auf unser Land zukommt. Gott hat die Fäden in der Hand. Und das hat er gewusst. Ich habe einen unglaublichen Gott, deswegen konnte er ganz allein in fremde Länder ziehen und das Evangelium verkünden. Er wusste, ich habe einen Gott an meiner Seite, der hat alles im Griff. Und was passiert, lässt er zu. Deswegen konnte ihn nichts irre machen. Angesichts des Erbarmens Gottes mit euch ermahne ich euch, meine Brüder, euch selbst als ein lebendiges und heiliges Opfer darzubringen, das gefällt, das Gott gefällt. Das ist für euch der wahre und angemessene Gottesdienst. Zu seiner Freude übrigens. Wenn wir samstags in der Zeitung gucken, da steht da, Gottesdienste in der Stadt Bonn. Der wird, ich glaube, ihr seid auch drin, ja. Der Paulus sagt, das ist gar nicht der Gottesdienst. Um den geht es gar nicht. Eure Hingabe an Gott, eure Liebe zu Gott, das ist der wahre Gottesdienst. Das gefällt Gott. Damit machen wir ihm Freude, wenn wir in unserem Leben ihn lieben. Gestern hatten wir Chorprobe. Wir singen ja da in der Kantorei Mehle. Und da singen wir etwas aus dem Bach-Oratorium. Und da sind immer wieder Choräle drin. Und da machte uns unser Kantor darauf aufmerksam, dass diese alten Texte eine Innigkeit ausdrücken, die wir es heute nicht mehr kennen. Zum Beispiel haben wir den Choral gesungen, ich stehe an deiner Krippe hier. Kennen wir das alle? Darf ich es mal kurz vorlesen? Diese Innigkeit von diesen Dichtern damals, diese Liebe, die sie ausdrücken, die sie mit Worten ausdrücken, zu denen wir heute nicht mehr fähig sind. Ich muss da sagen, wir sind dazu nicht mehr fähig. Also er stand nicht wirklich an der Krippe, ja, der Paul Gerhard. Er hat über 400 Jahre etwa gelebt, also er hat sich das auch innerlich vorgestellt. Was hat Gott für mich getan? Ich stehe an deiner Krippe hier. O Jesu, du mein Leben. Ich komme, bring und schenke dir, was du mir hast gegeben. Nimm hin. Es ist mein Geist und Sinn, Herz, Seel und Mut. Nimm alles hin und lass dir's wohlgefallen. Da ich noch nicht geboren war, da bist du mir geboren und hast mich dir zu eigen gar, ehe ich dich kannt, erkoren. Ehe ich durch deine Hand gemacht, da hast du schon bei dir bedacht, wie du mein wollest werden. Ich lag in tiefster Todesnacht, du warest meine Sonne, die Sonne, die mir zugebracht Licht, Leben, Freud und Wonne. O Sonne, die das werte Licht des Glaubens in mir zugericht, wie schön sind deine Strahlen. Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich satt nicht sehen. Und weil ich nun nichts weiter kann, bleib ich an Beten stehen. O, dass mein Sinn ein Abgrund wäre und meine Seele ein weites Meer, dass ich dich möchte fassen. Eins aber hoff ich, wirst du mir, mein Heiland, nicht versagen, dass ich dich möge für und für in, bei und an mir tragen. Immer soll Jesus bei mir sein. So lass mich doch dein Krippelein sein. Komm, komm und lege bei mir ein, dich und alle deine Freuden. Ja, in der Passion kommt auch vor, dass wir ein finsterer Ort sind. Und kein Freudensaal sind für unseren Heiland. Aber wo er die Sonne reinbringt, nur ein Strahl von ihm bringt, macht unser Herz zu einem Freudensaal. So drückt das der Bach aus. Ja, das war so ein Gedanke, der mir gestern noch kam bei unserem Singen. Und ich dachte, das passt so gut dazu, diese totale Hingabe an Jesus, dieses Opfer. Er soll in mir leben. Und die Frage ist halt an uns, welche Vorstellung haben wir vom Gottesdienst? Und wir sind wahrscheinlich alle weit davon entfernt, so ganz für diesen Heiland zu leben. Und die Frage ist, wie komme ich denn dazu? Wie komme ich denn dazu, dass ich so leben kann? Und da gibt uns der Paulus im nächsten Vers schon einen Hinweis und sagt, ich habe da einen Tipp für euch. Passt euch nicht dieser Welt an. Das war ja bei den Römern ganz, ganz gravierend. Ne? Da in dieser Großstadt, da ist man in einem Treiben drin, dem man sich kaum entziehen kann. Und geht uns auch so. Ne? Heute kommt ja die Großstadt in unsere Wohnung rein, ne? Durch die ganzen Medien. Passt euch nicht dieser Welt an, sondern ändert euch, indem ihr euch von Gott völlig neu ausrichten lasst. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist und was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Also diese Ausrichtung auf Gott bedeutet doch jetzt plötzlich, sagt den Lehrern was, ne? Ein neues Wertesystem. Ein neues Wertesystem. Also die alten Werte werden plötzlich über Bord geworfen und Gott gibt uns neue Werte. Und was ist dann der wichtigste Wert in diesem neuen Leben? Das gilt für jeden von uns. Gottes Willen tun. Wenn ich das tue, was Gott will, dann kann ich getrost gehen. Egal was kommt, ich weiß, es ist richtig. Gottes Willen tun, das ist das Schönste, was es gibt. Sagt doch Jesus, ich bin dazu gekommen, den Willen meines Vaters zu tun. Er hat nur Gottes Willen getan. Deswegen war er sich seiner Sache so sicher. Das heißt das nicht, ich ordne mich einer fremden Macht unter. Das wäre nicht das, was wir so uns vorstellen, einer despotischen Macht. Sondern ich ordne mich einem Vater unter, einem liebevollen Vater, der weiß, was für mich gut ist und der mich richtig führt. Nur so kann ich das eigentlich auch wollen, diese Übergabe an Jesus, an die Herrschaft, an ihn. Wenn ich weiß, ich ordne mich dem unter, der mich so liebt, dass er sein eigenes Leben für mich gegeben hat, dass er den Himmel aufgegeben hat und in den Stall gekommen ist und ans Kreuz gegangen ist. Wenn ich weiß, dass diese Liebe mir gilt, nur dann gebe ich gern ihm auch die Macht über mein Leben. Fällt mir jetzt auch so spontan ein, meine Frau sagt auch, dass sie mir ganz vertraut, wenn ich ihr sage, ich habe die und die Sache gesagt bekommen oder die und die Erkenntnis, das passt irgendwie zu deiner ganzen Lebensumstellung, Ernährungsumstellung, dann vertraut sie mir, weil sie weiß, dass ich sie lieb habe. Dann macht sie das. Ne? Hat sie schon öfter in letzter Zeit gesagt, wenn der Marcel das sagt, dann mache ich das so. Ja, ich bin jetzt nicht der Hellseher, aber wenn ich von einer Sache dann überzeugt bin, weil die einleuchtend ist, dann habe ich ihr das immer wieder gesagt. Ja, also Liebe gibt das Vertrauen, sich einem anderen anzuvertrauen und das zu tun, was er mir sagt. Ja, jetzt nehmen wir an, Gott zeigt mir einen Weg. Gott zeigt mir, was ich tun soll, was ich zu tun habe. Gott zeigt mir eine tolle Sache, die ich gerne machen würde. Und es besteht ja die Gefahr, dass ich denke, was Gott mir offenbart, das gilt auch für die anderen. Und ich will die anderen davon überzeugen, ich weiß was, das müsst ihr auch tun. Ne? Diese Gefahr sieht der Paulus auch. Und er sagt, in der Vollmacht, die mir Gott als Apostel gegeben hat, warne ich euch. Überschätzt euch nicht, sondern bleibt bescheiden. Keiner von euch soll sich etwas anmaßen, was über die Kraft des Glaubens hinausgeht, die Gott ihm geschenkt hat. Aus diesem Text geht hervor, erstens, Gott schenkt jedem ein unterschiedliches Maß an Glauben. Kann man erstmal so nicht verstehen. Wir glauben ja alle, dass Jesus unser Heiland, unser Erlöser ist. Aber trotzdem ist ein unterschiedliches Maß an Glauben da. Und er geht ja dann gleich auf den Körper ein. Also der kleine Finger hat ein unterschiedliches Maß an Glauben im Vergleich zum Daumen. Ich glaube, der Daumen ist kräftiger, ne? Der kann mehr. Also die Finger sind unterschiedlich. Trotzdem gehören sie alle vollständig mir. Gut, also jeder ist etwas anders gestrickt. Jeder hat eine etwas andere Aufgabe. Und der Paulus spricht hier einen Punkt an, da wo wir alle ganz leicht vom Satan angreifbar sind, nämlich unser Stolz, unsere Überheblichkeit und Stolz. Ich weiß was der andere nicht weiß. Ich kann was der andere nicht kann. Ich habe die und die Gabe, haben die alle anderen nicht. Ja, und das ist ein Stolz. Ich glaube, da kann sich keiner von freisprechen. Der Paulus macht jedenfalls keinen Unterschied. Er sagt, ich warne euch alle. Das ist ein Punkt, wo der Satan uns angreift. wird die Gemeinschaft zerstört am Stolz und der Überheblichkeit. Das merkt man schon bei Geschwistern, ne? Da meint oft die eine oder andere, ich bin besser als der andere. Ich kann was besser. Klar. Die Kira kann gut Klavier spielen, die Kelly kann gut backen. Ne? So sind die Gaben unterschiedlich. Auch in der Schule, ganz unterschiedlich. Ne? Ja, also unsere Gaben sind unterschiedlich. Und er sagt, also hier, ihr habt alle ein Maß an Glauben bekommen, was für dich, für deine spezielle Situation ausreicht. Das ist genau das richtige Maß, was Gott dir gibt. Aber überheb dich nicht über den anderen. Und nun kann es dann natürlich zu Konflikten geben, ne? Wie es unter Geschwistern auch Konflikte gibt. Ja, weil man unterschiedlich ist. Der eine erlebt eine gleiche Situation ganz anders als ein anderer. Ja, es gibt vielleicht welche, die sagen, die Predigt war super, und andere sagen, die Predigt hat mir nichts gebracht. Das gibt es in jeder Gemeinde. Ne? Und da sagt der Paulus, das ist so. Denn wie wir an dem einen Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder denselben Dienst leisten, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus. Als Einzelne aber sind wir Glieder, die zueinander gehören. Er sagt, wir gehören zueinander. Und der Paulus sagt doch nicht, ihr habt in der Gemeinde alle Gaben, die es gibt. Er sagt, ihr habt alle Gaben, die ihr braucht. Gott gibt alle Gaben, die er braucht. Er führt eine Gemeinde so, wie er sie haben will. Und er führt jeden Einzelnen so. Ne? Wenn ich den kleinen Finger bewegen will, haben die anderen ruhig zu sein. Die halte ich jetzt ganz still. Also, das kann auch passieren. Ne? Macht jetzt keinen Sinn, aber ich wollte es nur mal demonstrieren. Gott geht mit jedem Einzelnen so um, wie er das möchte. Er vergleicht uns an mehreren Stellen mit dem Leib Christi. Was bedeutet das? Die Glieder am Leib Christi sind alle von seinem Blut durchströmt. Alle dasselbe Blut, selben Nährstoffe. Alle tun das, was das Haupt will. Es gibt kein Glied, was einem anderen sagen kann, ich weiß, was Gott für dich will. Nämlich das, was ich erkannt habe für mich, gilt bestimmt für dich auch. Wenn eine Hand Klavier spielen kann, da geht es von hier aus, ne? Klar, die Finger müssen intakt sein, damit sie das auch können. Ne? Wenn mir jemand die Hand abhackt, dann kann ich nicht mehr Klavier spielen. Aber es geht trotzdem vom Haupt aus überhaupt dieses Können, diese Fähigkeit. Das heißt, alle Fähigkeiten einer Gemeinde gehen vom Haupt aus. Und erst durch das Zusammenspiel aller Glieder sind wir in der Lage, wunderbare Dinge zu tun. Ja. Die Gemeindeleitung hat Jesus. Das heißt auch, als vorhin gesagt wurde, dass jetzt Ältestenwahlen anstehen, kann man nochmal unter dem Aspekt überlegen, was bedeutet das Ältester sein? Gemeindeleitung ist aus meiner Sicht ein Wort, was irreführt, was vielleicht auch falsch motiviert. Aber Ältester sein, Aufseher sein, wird ja auch manchmal übersetzt in der Bibel, ist vielleicht ein anderer Begriff, der vielleicht hilft, das neu einzuordnen. Überhaupt das Bild hier mit dem Leib Christi kann helfen, auch dieses Verständnis immer wieder neu zu überdenken. Da kommt natürlich die Frage auf, trauen wir als Älteste, als Gemeindeleitung überhaupt dem Gemeindeleiter zu, dass er in der Lage ist, eine Gemeinde zu leiten. Ich denke, das ist der Hauptkampf, dass das geschieht, dass wir wirklich alle von ihm geleitet werden, dass er es tut und wir nicht eigene Dinge verwirklichen wollen. Denn dann kommen Vorstellungen rein, wie ein Gottesdienst auszusehen hat, wie bestimmte Dinge, Abläufe sein sollen. Alles muss eine Ordnung haben, das ist richtig, aber es ist alles untergeordnet unter ihm. Er ist die Mitte, er ist das Zentrum. Ja, und dann ist in der Gemeinde auch schön. Aber ich habe das Gefühl, hier ist es auch schön für euch. Ja, mir ist bewusst geworden, dass wir heute sehr viel über unseren menschlichen Körper wissen. Also die Medizin ist ja unglaublich weit voran. Also was ich alles in letzter Zeit über Krebszellen und Mitochondrien und was weiß ich alles gelesen habe, das ist ja schon erstaunlich, was man da alles weiß. Und es gibt immer wieder neue Entdeckungen, immer noch weitere Dinge, die noch unklar sind. Wobei ich feststelle, dass zur neue Entdeckung es schwer haben in der Medizin, wenn ein Arzt jahrzehntelang Patienten behandelt hat aufgrund einer Erkenntnis, die jetzt plötzlich über den Haufen geworfen wird und plötzlich sagt, oh, das war eigentlich verkehrt. Da hat er ja schlechtes Gewissen. Da wird er darum kämpfen, zu sagen, ich kann doch nicht alles falsch gemacht haben. Ne? Also diese Umstellung von Erkenntnissen, die Akzeptanz von Erkenntnissen im medizinischen Bereich, habe ich so mitbekommen, ist sehr, sehr schwierig in Deutschland. Gut, also das Credo von Paulus ist, die Gemeinde funktioniert nur, wenn jedes Glied in der Verbindung zum Haupt steht. Die Gemeinde funktioniert nur, wenn wir untereinander harmonieren und wenn wirklich das Haupt alleine wirklich die Gemeindeleitung hat. So, das ist so eine theoretische Betrachtung. Und bildhafte Betrachtung, wie sieht das jetzt in Wirklichkeit aus, in der Realität? Ja, und da geht Paulus auf konkrete Situationen ein. Wir haben unterschiedliche Gaben. Je nach der uns verliehenen Gnade hat einer die Gabe der prophetischen Rede, dann rede er in Übereinstimmung mit dem Glauben. Also unser Glauben, die Grundlage unseres Glaubens muss mit dem, was gesprochen wird, übereinstimmen. Hat einer die Gabe des Dienens, dann diene er. Das heißt, dann widme dich treu dieser Aufgabe. Ja? Wer zum Trösten und Ermahnen berufen ist, der Tröste und Ermahne. Also wer die Gabe hat, andere zu ermutigen, dann nutze sie. Wer die Gabe des Lehrens hat, gebrauche sie. Entschuldigung. Die Gabe des Vorstehers, wer in der Gemeinde eine Verantwortung übernimmt, soll mit Hingabe bei der Sache sein. Also treu dabei sein auch. Und die Gabe der Barmherzigkeit, wer sich um Notleidende kümmert, soll es nicht mit saurer Miene tun, sage ich mal so. Das steht so in der guten Nachrichtenübersetzung ein bisschen anders ausgedrückt. Das fand ich ganz gut. Es klingt aber erstmal so ein bisschen nach erhobenem Zeigefinger. Ne? So, also macht das so. Das passt jetzt nicht so ins Evangelium. Ne? So erhobener Zeigefinger passt nicht ins Evangelium. Aber denken wir wieder an das Vorzeichen, ne, was wir vorhin hatten vor unserem Text, die Prämisse. Brüder, weil Gott so viel Erbarmen mit euch hatte, habt ihr euer Erbarmen untereinander mit euch. Geht liebevoll miteinander um und dient einander. Gottes Erbarmen soll mein Herz so berühren, dass ich gar nicht anders handeln kann, als die Gabe, die er mir gibt, in seiner Liebe einzusetzen. Ich habe ein Buch gelesen, was berichtet über das Handeln Jesu in muslimischen Ländern. Das Heftige ist, die dürfen ja ihren Glauben nicht wechseln. Ne? Die müssen Muslime bleiben. Und denen erscheint Jesus im Traum. Und was übereinstimmend berichtet wird von allen Muslimen, die dieses Erlebnis hatten, dass ihnen Jesus erschienen ist, sie sind überwältigt von der Ausstrahlung seiner Liebe zu ihnen. So etwas kennen die nicht. Diese Liebe, die berührt ihr Herz und bringt sie total aus dem Konzept, aus dem islamischen Konzept raus. Und das bedeutet doch, wenn Jesus diesen Menschen mit Liebe begegnet, dann ist das doch etwas, was uns irgendwo auch nicht mehr so ganz bewusst ist. Was muss das für eine gewaltige Liebe sein, dass wenn man schon beim Anblick von ihm erkennt, da hat mich jemand unfassbar lieb. Und diese Menschen suchen dann Leute, von denen sie annehmen, dass sie eine Bibel hätten. und kommen dann durch das Bibellesen zum Glauben an Jesus. Und der Missionar wurde dann in seiner Heimatgemeinde in den USA gefragt, bist du denn überzeugt, dass das wirklich Christen geworden sind? Oder dass das nicht nur so eine emotionale Geschichte bei denen war, die wieder vorübergeht? Ich sagte, ja, ich bin überzeugt, denn die sind bereit, ihr Leben zu lassen. In diesen Ländern sind sie bereit, ihr Leben für Jesus zu lassen. Wenn da jemand diesen Schritt tut, da weiß er, ich bin ein Kind des Todes. Und er führt dann als Beispiel auf, stellt euch vor, ihr würdet in euren Gemeinden, wenn er jemanden aufnimmt, fragen, bist du bereit, für Jesus dein Leben zu lassen? Ich glaube, da würden manche sagen, ich tue mir eine andere Gemeinde. Die Frage will ich nicht. Ja, das war das Erkennungsmerkmal für diesen Missionaren. Die sind bereit, für Jesus ihr Leben zu lassen. Merkt ihr, dass es viel um Liebe geht? Wir stehen da im Einklang mit dem Gebot Jesu. Er sagt doch, heute gebe ich euch ein neues Gebot, in Johannes 13, Vers 14, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr euch untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und so lautet mein Gebot, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Ich sage euch noch einmal, liebt einander. Also an verschiedenen Stellen, ganz dicht hintereinander stehen diese Verse. Liebt einander. Und der Paulus zeigt uns, dass das der einzige Weg ist, wie es funktionieren kann. Liebe zu Gott, Liebe zum Nächsten. Nur dann sind wir in der Lage, so zu dienen, wie er es will. Aber damit erfüllen wir auch das Gebot, in dem alle anderen Gebote zusammengefasst sind. Du sollst Gott, den Herrn, lieben über alles und deinen Nächsten wie dich selbst. Wir werden mit dieser Liebe nie zu Ende kommen. Ihre Grenzen sind ja nicht erkennbar. Paulus sagt an einer anderen Stelle, die Weite und die Tiefe und die Höhe. Beschäftigt euch mit der Liebe Gottes, wie weit und tief und hoch sie ist. Und breit, ich weiß nicht was. Jedenfalls unfassbar. Die Grenzen sind nicht zu erreichen. Du brauchst keine Angst zu haben, dass du jetzt etwas getan hast, wo du sagst, kann Gott mich noch lieb haben? Die Frage habe ich bei mir selbst manchmal gehabt. Kann Gott mich jetzt noch lieb haben? Es ist erschütternd. Ja. Seine Liebe bleibt gleich groß. Vielleicht fehlt bei uns manchmal etwas an Liebe, weil wir nicht erkennen, wie viel Gnade wir bekommen haben, wie viel Liebe wir bekommen haben. Da gibt es ja das Beispiel von den zwei Schuldnern. Der eine hatte 500 Silbergroschen schuldig und der andere 50. Und Jesus fragt, was meint ihr, und beide bekommen ihre Schuld erlassen. Was meint ihr, wer von den beiden hat mehr Liebe zu dem, mehr Dankbarkeit? Und sagen alle, ja, der 500 erlassen bekommen hat, ne? Klar, der mehr Schuld erlassen bekommen hat. Vielleicht begreifen wir manchmal nicht, wie viel Schuld wir erlassen bekommen haben. Dann hätten wir mehr Liebe. Gott möge uns die Augen öffnen für seine Liebe zu uns und unser Herz bereit machen, verändern, Fleisch in das Herz geben, dass es auch so liebt, wie er liebt. Amen.